sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Jetzt warte ich.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Na, wie geht's?
Ach du, ich freue mich. Ich freue mich, dich zu sehen. Und genau das ist ja jetzt auch, es ist so lustig, weil ich jetzt gerade so, ich sitze hier so am Esstisch und ich habe dich hier so aufgeklappt auf meinem Rechner und es ist so ein bisschen auch eine andere Situation. Wir haben die letzten Monate oft morgens zum Beispiel gepodcastet und ich finde es lustig, jetzt nachmittags. Und ich habe dich ja in der Widmung zu meinem Buch drin als virtuelle Mitbewohnerin bezeichnet. Ja. Und ich habe wirklich so das, toll. Also es liegt einerseits natürlich daran, dass ich jetzt wirklich schon so oft mit dir gewohnt habe. Oder aber was auch so sehr virtuell ist, wenn ich in Berlin bin, in deiner Wohnung wohne, aber du bist gar nicht da. Also was dann so, bin dann da mit meiner Tochter. Oder wir sind manchmal auch zu dritt, meine Frau, meine Tochter und ich in deiner Wohnung. Und es ist dann so, als wenn du da wärst, aber du bist auch nicht da. Und jetzt ist es auch so schön, als wenn du hier mit am Esstisch sitzen würdest.
Ja, das finde ich auch. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut über diese Widmung, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Es war eine große, nee, wirklich, ich habe mich sehr gerührt und sehr gefreut. Und auch mit dem Zusatz, dass ich deine virtuelle Mitbewohnerin bin, weil so ist es ja auch. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal nachts podcasten, weißt du, so wie früher,
nackt,
wenn man
podcasten?
Irgendwie.
Warum das denn? Obwohl, du mach, was du willst.
Nachts podcasten.
Okay.
Weil, weißt du, so wie wenn man so aus der Kneipe kommt und die Mitbewohnerin, der Mitbewohner kommt auch zufällig gerade nach Hause und es ist so 13:30 und man trifft sich nochmal so in der Küche und nimmt noch so ein. Hängt noch so ein bisschen ab und quatscht so bis 16:00, weißt du, so wie früher.
Ja, total. Es wurde auch sehr schön in diesen Vibe, den wir ja immer, über den wir uns am meisten freuen, passen, nämlich, dass wir dann halt zum Einschlafen, also wahrscheinlich genau um die Uhrzeit auch gehört werden.
Ja.
Ich fände es auch schön. Wir können dann bei der Gelegenheit, der Diskurs wird dann so ein bisschen weicher und unschärfer. Und es ist mehr Platz vielleicht für Zwischentöne, vielleicht auch mal Raum für Schweigen.
Ja, noch weicher, noch unschärfer. Aber okay, die Zungen werden schwerer.
Genau. Warum reden wir über Glamour heute?
Wir reden über Glamour, weil wir schon häufiger, aber eher so scherzhaft gesagt haben, wir reden mal über Glamour. Ich habe nämlich neulich abends wach gelegen. Und konnte nicht einschlafen und manchmal höre ich zum Einschlafen und meinen eigenen Podcast, also den mit dir, den einzigen Podcast, den ich habe, meinen eigenen. Mhm. Und lass mich von unseren Stimmen in den Schlaf wiegen, was super schnell gelingt. Und ich habe also diese ersten 10 Minuten habe ich tatsächlich noch gehört. Das war die Folge, die wir in Stockholm aufgenommen haben. Da ging es um Nachhaltigkeit und da reden wir aus irgendeinem Grund, ich glaube, weil du mich irgendwo missverstehst, kurz über Glamour und dass wir darüber auch nochmal sprechen. Und du hast ja so eine kleine journalistische Erfahrung gemacht mit dem Thema Glamour und wie schwierig es ist, diesen Begriff zu greifen und was ist es überhaupt und so weiter, weil du für die Brigitte mal ein Essay darüber schreiben solltest und dich schwer damit getan hast. Aber ich habe auch deswegen nochmal dran gedacht, weil ich, bevor ich nicht einschlafen konnte, habe ich die letzte Folge geguckt von so einer neuen Netflix-Serie mit Nicole Kidman. Hast du die auch schon angefangen?
Nee.
Oder fertig geguckt? Mm-mm. Die heißt The Perfect Couple, auf Deutsch glaube ich, ein neuer Sommer oder irgend so ein Stuss. Und es ist so ein Whodunit-Mörder-Geschichte. Und die Hauptfigur wird gespielt von Nicole Kidman und sie ist eine super erfolgreiche amerikanische Bestseller-Autorin und verheiratet mit so einem Typen hier, Old Money, und sie sind also auf Nantucket und so weiter. Und während diese ganze Kriminalgeschichte sich da entfaltet, kommt halt auch ihr neues Buch raus, ihr neuer Roman, und alles um sie, also um ihre Figur als Schriftstellerin und auch das Ganze, der Booklaunch und überhaupt, ist mit wahnsinnig viel Glamour aufgeladen. Also Nicole Kidman ist ja eh schon eine wahnsinnig glamouröse Frau, spielt es natürlich dementsprechend auch so ein bisschen entrückt, ätherisch, aber eben so, ne, Big Hair, blonde Mähne, immer wahnsinnig gut gekleidet. Und also sie hat eine eigene PR-Agentur, die da immer anrauscht und also den, das sozusagen den Spin für sie macht, wie man das jetzt auch macht mit diesem unglücklichen Todesfall da auf der Hochzeit ihres Sohnes und so weiter. Und dieser ganze Book-Lounge ist auch also wirklich ein pures Champagner-Austern Haute-Volée-Fest. Und das People Magazine kommt vorbei und Vanity Fair macht noch eine große Home-Story, ein Interview. Und ich dachte so, lustig, das ist irgendwie,
also
ich weiß nicht, ob es sowas in den USA gibt, also quasi eine Buch-, eine Romanautorin oder ein Romanautor, wo das Erscheinen des neuen Romans ein, also tatsächlich so glamourös und mit so viel Öffentlichkeit und mit so viel Prestige oder so gefeiert würde, wie das da in dieser Fiktion quasi stattgefunden hat. Weiß nicht, ob es gibt. Ich weiß nicht, wenn Siri Hasswert ihren neuen Roman oder so rausbringt, ob das dann auch so ist.
Vielleicht Donnertart.
Höchstens noch Donnertart. Oder wir kriegen das hier nicht so mit. Es kam mir irgendwie, es kam mir Menschen, die noch nie irgendwas mit Autorin zu tun hatten, stellen sich das Leben einer Bestseller-Autorin auf einen Tacket vor. So kam mir das vor.
Also tatsächlich habe ich den Eindruck, dass die paar US-amerikanischen AutorInnen, zumindest wenn sie ihre Buchpremieren und ihre Book-Events und so weiter auf Instagram teilen, dass das schon glamouröser ist als in Deutschland. Aber ich glaube, und das fand ich auch super interessant an dem Thema, als du es vorgeschlagen hast, abgesehen davon, dass es bei mir zu einer Retraumatisierung geführt hat, wegen der dunkelsten Stunde meiner journalistischen Tätigkeit, hat es mich daran interessiert, dass es halt so, das Glamour halt auf so eine Art, es ist was Ungreifbares, aber es ist eben auch so auf eine Art Beschlusssache. Also es ist erstens etwas, ja, von dem man immer glaubt, dass etwas sehr viel Glamour hätte oder von dem man erwartet, also so Signalwörter eben, wie du auch gesagt hast, Hollywood, Nicole Kidman und so weiter, Austern, Champagner schlürfen. Also es gibt so bestimmte Marker, und von denen man glaubt, dass sie damit verbunden sind. Und zugleich ist es halt was, was man selber, was man dann eben selber teilt sozusagen. Also ich hätte zum Beispiel bei meiner Lesung in Schwarzenbeek, da habe ich dann dir und Maike diesen wahnsinnig nett, also im Hinterzimmer, es war in so einem historischen Amtsrichterhaus, also wo der Amtsrichter nicht getagt, sondern gewohnt hat und wo er einen Selbstversorgergarten hatte, weil das ein ganz kleines Honorar nur für diese Tätigkeit gab im 18. Jahrhundert. Und im ersten Stockwerk renoviert und so weiter, in so einem sehr neutralen Raum, war so eine Künstlergarderobe improvisiert, wo halt so, da stand, ja genau, da war so eine Dose mit Farmersalat und Brötchen und Duplo und Obst auf dem Tisch. Und ich habe das fotografiert, ja, weil ich es total toll, also so, ich fand es liebevoll, ich fand es irgendwie kollegial und ich fand es auch wertschätzend. Es war aber halt zum Beispiel null glamourös. Ich teile sowas gar nicht auf Instagram irgendwie. Ich hätte euch aber auch, also der Raum war zum Beispiel sehr schön in so einem Bisexual Light, also so ein bisschen hellblau, so ein bisschen pink und so weiter. Ich hätte euch aber auch sozusagen einfach so einen Glamour-Shot schicken können. Aber irgendwie, ich persönlich finde halt die unglamourösen Seiten oft schöner. Und es ist aber, man muss es halt sehen und finden wollen, falls es nicht gerade wirklich so wie in dieser Serie, die du beschrieben hast, andere für einen machen. Und das ist doch eher, finde ich, selten der Fall, dass andere mit, also dass zum Beispiel, ja, man hört ja manchmal von so KollegInnen, die irgendwie Champagner oder so zum, wenn das Buch fertig ist, geschickt bekommen oder zum Durchhalten oder so. Aber es ist nicht, passiert nicht so oft, oder?
Ich habe auch schon mal Champagner geschickt bekommen. Full Disclosure.
Geil.
Ja.
Vom Verlag. Das ist so lustig, weil glaube ich, meine, wahrscheinlich habe ich es von dir gehört. Aber das finde ich zum Beispiel schon total Das finde ich total glamourös und ich finde es auf ja, eine Art, finde ich es, und das ist, glaube ich, auch etwas, was immer schon mal so bei uns angeklungen hat. Das hast du auf dieser Nachricht, die du mir raufgesprochen hast vor gestern, hast du das so anklingen lassen. Das fand ich total interessant, weil du meintest, dass uns ja oft so vorgeworfen wird, dass unser Podcast halt so handwerksbetont ist und dass wir so total so diese ganze Magie ablehnen und diese ganzen, den Romantizismus des Schaffens und der Selbstinszenierung und so weiter. Also wir schauen auf Glamour vielleicht so ein bisschen herab oder wir bestreiten, dass es der so, dass es den überhaupt so gibt. Und gleichzeitig ist natürlich immer die Gefahr, dass der Glamour, das so getan wird, als gäbe es diesen Glamour beim Schreibberuf und dieser selbstproduzierte oder von anderen suggerierte Glamour dann sozusagen an die Stelle von angemessenen Honoraren oder solchen Sachen geht.
Weißt ja, du? Ich würde sagen, das ist das, was wir ablehnen. Den Glamour an sich lehne ich überhaupt nicht ab. Ich bin nur manchmal zu faul, ihn sozusagen herzustellen. Er hat halt immer irgendwie sowas Künstliches. Ich habe immer das Gefühl, das hat nicht so viel mit mir zu tun. Also ich freue mich natürlich, wenn mir mein Verlag eine Flasche Champagner schickt, weil irgendwas sehr gut gelaufen ist und so weiter. Ja. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich monatlich eine bekomme, aber ich habe einmal eine bekommen und darüber habe ich mich sehr gefreut und gleichzeitig dachte ich so, Also, weißt du? Also es ist jetzt nicht so, ich habe mich mega gefreut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dachte, ja, ist angemessen und entspricht mir so ungefähr. Womit ich nicht sagen möchte, dass ich nicht einfach gerne nochmal eine geschickt bekommen würde. Aber es kam mir, als ich es ausgepackt habe, erstmal irgendwie vor, als müsste jemand anders gemeint sein. Weißt du?
Wie komisch. Vielleicht, weil du...
Obwohl ich echt gern Champagner trinke, also ich habe gar nichts dagegen.
Geht es dir auch manchmal so, dass du so das Gefühl hast, du bist ja noch deutlich jünger als ich, du könntest meine Tochter sein, dass du immer noch erwachsen spielst sozusagen und dass Erwachsene einander so ist es nämlich bei mir, dass ich irgendwie so denke.
Ja, voll.
Also dass ich dann, wenn sowas passiert, dass ich dann denke, was hat das mit mir zu tun? Aber bei mir ist es ein ganz starkes Gefühl von ich spiele doch nur erwachsen sein und jetzt tun die anderen so, als wäre ich auch erwachsen. Das ist ja irgendwie ein bisschen komisch.
Ja, so in etwa. Das kann gut sein.
Ich finde es aber interessant, weil ich finde ja dieses Glamour-Themas schon damals, 1997, in meinem Arbeitszimmer in Berlin und dann auf langen Spaziergängen durch Prenzlauer Berg, war es mir fast nicht möglich, das Thema Glamour richtig zu greifen. Aber was ich daran, also was für mich auch dazu gehört, ist halt dieses Momentum des so Tuns, als ob, und auch vielleicht des Verkleidens oder der, ja, so des Spielens vielleicht auch, ich meine, der Inszenierung. Du ziehst ja zum Beispiel, du hast deine goldenen Stiefel, deine goldenen Boots, ja, die du bei Lesungen anziehst.
Genau. Ja, ich habe mir für das letzte Buch, mit dem ich jetzt echt lang auf Lesereise war und wirklich viel rumgereist bin, habe ich immer so ein talismanartiges Ding, das ich dann halt immer dabei habe. Und dieses Mal waren es halt diese goldenen Stiefel, die ein bisschen teurer waren, als ich mir normalerweise Schuhe gönne. Und die ich super finde, und das waren so mein Bühnenoutfit, diese goldenen Schuhe.
Ja.
Und es hat ein bisschen was von Verkleiden. Du weißt ja, wie ich normalerweise unterwegs
bin.
Ach,
na ja, gut, aber du bist jetzt, ja.
Ja, ich bin jetzt schon eher so ein Jeans- und T-Shirt-Typ, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie im Alltag mir goldene Schuhe anziehen würde.
Ja, das
eher
stimmt.
Nicht.
Okay, das stimmt.
Und dann reite ich halt so, und ich habe ja jetzt eher nicht so im Literaturhaus München, im Literaturhaus Frankfurt, im Literaturhaus Hamburg gelesen, sondern halt wirklich viel in so mittelgroßen bis kleinen Städten in Westdeutschland, also so von Celle bis, keine Ahnung, Tuttlingen so ungefähr. Und immer wahnsinnig nett, aber immer wenn ich dann da quasi einreite, dann spiele ich natürlich auch mit diesen goldenen Schuhen so ein bisschen so Berliner Autorin. Mhm. Also es ist ein bisschen wie so eine Verkleidung irgendwie auch. Und dann manchmal, wenn es so ganz kleine Orte sind, und ich habe dann da halt in der Schulbibliothek gelesen, in meinen glamourösen Schuhen, und jetzt nicht noch irgendwer mit mir zusammen essen geht, dann gehe ich halt alleine noch in irgendwie den Griechen, der da halt noch offen hat, oder die Kneipe da am Ort.
Okay.
Und dann betrete ich quasi in meinem Bühnenoutfit, also mit meinen goldenen Stiefeln, wie so ein Western-Saloon, also ja, halt so die ortsansässige Taverne.
Gespräche alleine ersterben, die Klaviermusik hört
auf. Ja, und es ist halt
auf,
tatsächlich so.
Uso-Gläser werden auf den Tisch gesenkt, ja.
Und eine ganz offensichtlich fremde mit goldenen Schuhen betritt alleine die Lokalität, und da sitzen dann halt noch irgendwelche Skatrunden. Und vielleicht noch irgendein Ehepaar oder so, und die essen dann da halt auch noch irgendwas zu Abend. Und dann komme ich da halt so rein und ich merke schon, dass es so einen kurzen Moment der Irritation gibt. So, wer ist das? Was will die hier? Und das finde ich ganz lustig, aber es hat einen ganz großen Verkleidungsaspekt. Also dieses Gefühl von, ich muss den Leuten ja auch ein bisschen was anbieten, wenn ich da hinfahre. Die sollen ja auch das Gefühl haben, sie kriegen was für ihr Geld. Und Teil davon ist jetzt nicht nur, dass ich aus meinem Buch vorlese und ein bisschen was rund ums Buch erzähle, sondern dass ich ihnen so eine Figur präsentiere, die vielleicht ungefähr mit dem übereinstimmt, was sie sich unter einer erfolgreichen Berliner Autorin vorstellen.
Ja, okay, verstehe. Ja, verstehe, ja. Verstehe. Ist für mich auch ganz interessant, dass ich das mal, wenn ich das mal zu sehen kriege, weil in Hamburg läuft es ja alles ein bisschen anders. Wir haben alle unsere Seemannspullover an und unsere Holzschuhe und unsere Prinz-Heinrich-Mützen. Weißt du, sich das total, uns ist ja neulich vorgeworfen worden, wir würden jede Folge eigentlich nur damit anfangen, dass wir irgendwelche Wikipedia-Einträge vorlesen. Du hast mir mal eine negative Kritik abfotografiert und geschickt. Was ich total interessant fand, weil wir, glaube ich, noch nie irgendwas irgendwie recherchiert und vorgetragen haben. Ich glaube aber, dass dass der Glamour, das ist total interessant, dass du das so sagst, dass der im Grunde genommen ja entsteht in der Zusammenarbeit mit dem Publikum. Ich habe im Merriam-Webster Dictionary nachgeschlagen, weil es ja ein Begriff ist, der aus dem angloamerikanischen Sprachraum kommt. Und da steht, dass Glamour zu Deutsch übersetzt eine aufregende und oft illusorische und romantische Anziehungskraft beschreibt. Und das finde ich eigentlich total gut getroffen, weil zu einer romantischen Anziehungskraft und zu der Illusion gehören ja genau, wie du sagst, immer zwei Leute, nämlich die Person, die das sozusagen produziert und anbietet, und es muss aber schon auch in den Augen der BetrachterInnen, da muss eine Bereitschaft sozusagen auch dafür da sein, und das finde ich ja eigentlich bei Lesungen auch das Schöne, dass die Leute hinkommen und auch bereit sind, sich darauf einzulassen, dass etwas passiert, was eben nicht alltäglich ist. Und ich bin längst nicht so glamourös wie du, aber ich habe durchaus auch, also ich ziehe zum Beispiel gerne teilweise, um mich von meinem Alltag und von meinem Alltags-Ich und vielleicht auch von meinem ganz persönlichen Ich zu distanzieren, was ganz anderes an, was ich sonst nie im Alltag anziehe, nämlich irgendwas Anzug- oder Jackettartiges oder so. Aber
ja, du hast auch so eine Lesungsuniform.
Ja, genau. Also zum Teil für mich, aber zum Teil genau wie du auch sagst, um so eine Illusion von hier findet was Besonderes statt zu kreieren. Und die, ich finde, das ist ja einfach super wichtig, weil sonst wird's halt unter Umständen wahnsinnig banal. Also wenn man nicht als auftretende Person, aber auch als Person im Publikum gemeinsam an dieser Illusion, hier passiert gerade was Besonderes, und das sieht man auch. Mhm. Wenn wir da nicht gemeinsam dran arbeiten, dann sitzt da einfach irgendjemand an dem legendären sprichwörtlichen Wasserglas und liest aus einem abgegriffenen Buch. Also ja, und das ist, also da finde ich diese glamouröse Inszenierung, manchen Leuten wie bei dir oder zum Beispiel bei unserer Kollegin und Freundin Simone Buchholz, sind die Regler sehr weit oben.
Also Simone, ich bin natürlich irgendwie kein Vergleich zu Simone. Simone ist, glaube ich, die glamouröseste Leserin und Autorin, die ich kenne, zumindest.
Ja, ich habe jetzt gerade so ein bisschen gestruggelt, weil ich jetzt auch noch einen glamourösen Autor ins Rennen werfen würde. Ich würde sagen, das wird nachgereicht. Aber es ist auch, ich wollte sagen, die Skala geht von bis. Und man muss aber auf der Skala irgendwie finden, also ich finde es beschützt einen als Auftretender, selbst wenn man sich auf der Skala nicht bei Null befindet und gleichzeitig ist es irgendwie dem Publikum, es macht es irgendwie einfacher, gemeinsam was Besonderes zu erschaffen.
Ja, das stimmt. Ja, also fürs nächste Buch muss ich mir was Neues einfallen lassen, aber ich finde, jedes Buch braucht seinen eigenen Talisman und seine eigene Uniform.
Ja, das ist
für mich
bei AutorInnen wie dir, die alle zwei Jahre ein Buch veröffentlichen. Also
ja, für dich ist schwer.
Bei mir, ich muss halt wirklich jede Woche.
Wenn du dreimal im Jahr irgendwie dir ein komplett neues
Bühnen-Ich
überlegen müsstest. Du kommst ja auch total durcheinander. Was ist jetzt dein Drinnen-Ich? Was ist dein Danowski-Bühnen-Ich?
Ja, absolut. Ja,
das verstehe ich. Nö, das ist bei so donnertatartigen Schaffensprozessen wie dem meinen, ist es natürlich leichter herzustellen. Aber muss ich mir was Neues überlegen. Aber ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Ich finde es nämlich, wie du sagst, es beschützt einen so ein bisschen und es erleichtert die Illusion.
Also das ist total interessant, weil ich finde, das ist ein sozusagen ein positives und konstruktives Beispiel, wie man mit dieser romantischen und selbstproduzierten Anziehungskraft oder von anderen mitproduzierten Anziehungskraft umgehen kann, also Glamour. Aber ich wäre gar nicht drauf gekommen, das auch auf das schwierige Thema zum Beispiel Literaturpreise oder so anzuwenden. Das hast du das hast du auch gesagt. Da habe ich gedacht, das stimmt eigentlich total.
Du bist ja noch der amtierende Träger des Hamburger Literaturpreises.
Das ist richtig.
Oder?
Ja. Es hat auch letzte Woche.
Ich habe ja noch nie einen Literaturpreis bekommen. Deswegen kann ich nicht so richtig mitreden. Aber es hat letzte Woche, entschuldige?
Da hat auch der Buchhändler von Stories, wo ich aus Drinnen vorgelesen habe, gesagt, das dürfte man ja sagen, ich sei noch der, dürfte man noch sagen. Und man darf es tatsächlich noch sagen, dass ich.
Man darf es auch danach sagen, nur ohne amtierend. Du bist Träger des amtierend. Hamburger Literaturpreises. Träger AD des Hamburger Literaturpreises. Und diese Veranstaltung war ja dann am Ende, ich meine, es war im Literaturhaus, es wurde irgendwie gestreamt im Internet, jedenfalls konnte ich es von Berlin aus sehen. Es war schon so ein bisschen, auch ein kleines bisschen glamourös, oder hast du es nicht so empfunden?
Jein. Also tatsächlich, was so die ästhetische Qualität angeht, das Hamburger Literaturhaus ist einfach schon auch ein extrem prachtvoller, innenarchitektonisch prachtvoller Ort, also absolut. Aber ich finde, dass dieser Literaturpreis, das ist ja zu 90%, es werden eine ganze Reihe von Preisen vergeben und eigentlich sind bis auf zwei alles Förderpreise für unterschiedliche Projekte, Roman, Erzählungen. Comic, Übersetzung und so weiter. Und es ist so, es hat dadurch sowas, irgendwie doch wieder sowas Handwerksbetontes und auch so ein bisschen sowas Zweckbetontes, was ich total schön finde. Und auf eine komische Art und Weise, weiß ich auch nicht, fiel es für mich dann fast so ein bisschen raus, so im Nachhinein für irgendwas so gelobt zu werden. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, aber ich fand die Veranstaltung jetzt nicht so, also ich fand, sie war sehr, dadurch, dass viele Sachen, die noch im Entstehen sind, gewürdigt und ausgezeichnet wurden, fand ich, hatte das was sehr Konkretes und was sehr Handfestes, was jetzt für mich nicht unbedingt damit zu tun hat, Also ich finde so bei dem, ja, beim deutschen Buchpreis zum Beispiel scheint es, also weil das eben auch so, da gibt's diese Oscar-Situation, man weiß nicht, wer jetzt wirklich den Preis bekommt, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Also,
ja,
das wird da wird diese Inszenierung auch noch so auf die Spitze getrieben und
jeder muss sein Verlierergesicht trainieren vorher und
genau.
So.
Genau.
Jeder muss eine Rede halten, eine Rede schreiben, von der er nicht weiß, ob er sie halten wird.
Genau.
Ja.
Da ist noch so eine, da ist so eine Fallhöhe dabei und vielleicht gehört, vielleicht gehört dann teilweise zum Glamour halt auch so die Möglichkeit, dass es auch eine tragische Seite haben kann, dass man auch ein Verlierergesicht haben muss. Das ist zum Beispiel beim Hamburger Literaturpreis definitiv nicht so, weil alle Leute, die da hinkommen, wissen, dass sie mit diesen Förderpreisen oder mit den Literaturpreisen ausgezeichnet werden. Und dadurch entsteht irgendwie nicht so eine Möglichkeit von Drama, die ja auch so ein bisschen zum Glamour vielleicht irgendwie dazugehört, oder?
Ja, aber halt wirklich nur für die nicht mit drin stecken, glaube ich.
Absolut, natürlich, ja.
Veranstaltung bist, dann ist das, glaube ich, auch ganz schön, stelle ich mir jetzt ganz schön anstrengend vor, das mitzuproduzieren. Mhm. Also Schauspieler bei der Oscarverleihung, da würde ich immer denken, ja, das ist halt, Verlierergesicht machen ist halt Teil eures Jobprofils, finde ich.
Ja.
Das ist ja bei AutorInnen nicht unbedingt der Fall. Ich finde es schwierig. Und ich meine, bei deiner Preisverleihung, das war ja auch eher so ein bisschen quasi Leute aus dem Hamburger Literaturbetrieb, Friends and Family, aber es war jetzt nicht so eine Preisgala, wo noch A, B und C Promis waren. Weißt du, so wie früher der...
Sowas gibt es auch gar nicht in Hamburg.
Wie früher der Nannenpreis. Ich weiß, dass ich als Journalistenschülerin durften wir einmal so ein bisschen, glaube ich, einfach als Füllsel durfte unser Jahrgang zur Kischpreisverleihung.
Ja.
Damals war es noch der Kischpreis und es war irgendwie im Hamburger Schauspielhaus und es war ein Riesending und es gab halt dann wirklich Champagner und ich glaube auch eine Austernbar. Also es war ein wirklich super glamouröses Event dafür, dass da halt Journalistenpreise verliehen wurden, was ja im Grunde keine Sau interessiert. Aber da waren halt auch lauter so, ja, ich glaube, da war dann Boris Becker und so. Also da waren halt irgendwie tatsächlich so Prominente, die halt auch in der Gala und in der Bunten stehen, zugegen. Und ich war danach, glaube ich, nie wieder auf einem glamouröseren Branchen-Event oder irgendwie so. Und ich weiß auch gar nicht, ob es sowas überhaupt noch gibt in unseren Branchen.
Das heißt, da geht es dann halt tatsächlich eher oder in erster Linie eigentlich um die Erhöhung der Institution, die den Preis vergibt. Das würde ich jetzt zum Beispiel beim Hamburger Literaturpreis und selbst beim Deutschen Buchpreis oder so, weiß ich gar nicht genau. Naja, der Deutsche Buchpreis wertet halt die Buchmesse nochmal so auf, indem es dann so diesen Knalleffekt irgendwie so und die Öffentlichkeitswahrnehmung gibt. Insofern, ja, bei vielen regionalen, beim Hamburger Literaturpreis habe ich das überhaupt nicht so empfunden, eben weil es auch so eine, egal wie man dazu steht, dass Jurys Menschen fördern, es findet ja doch einfach eine Förderung und Unterstützung irgendwie statt. Aber gerade bei den klassischen Journalistenpreisen, wo es ja auch irgendwie so absurd war, dass dann halt teilweise Leute zum dritten, vierten Mal zusätzlich zu ihren monatlich fünfstelligen Gehältern und ihren Beteiligungen an der Mitarbeiter-KG und so weiter noch irgendwie mit 25.000 Mark dotierte Journalistenpreise bekommen haben, wo man also denkt, was soll das alles? Und klar erhöht sich damit so die Institution und ja, ich weiß auch nicht, also das ist dann auch so eine Art von Glamour. Ja, also nichts gegen Boris Becker, aber wow.
Vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber es war so quasi, es war Prominenz da im Boris Becker-Kaliber, würde ich mal sagen.
Ist erstaunlich, warum wurde eigentlich der von Kisch auf irgendwie Egon Erwin Kisch so ein unverfänglicher und vor allem unfaschistoider Namenspatron und das hat man irgendwie nicht ausgehalten und musste dann
Ich weiß nicht, warum das umbenannt wurde. Vielleicht hat irgendwie damals Gruner und Jahr plötzlich mehr Geld an diesen Preis rangegeben und sich gesagt, na, wenn wir hier mehr Kohle zahlen, dann wollen wir aber auch unseren unseren Patronus irgendwie. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Es ist, glaube ich, wurscht. Ja, ich glaube, man hat sich auf eine Art mehr Glamour davon versprochen. Ob sich das eingelöst hat, wage ich zu bezweifeln. Es wurden dann noch auch diese neuen, weißt du, so Henry Nannen kleine Statuetten quasi gemacht, so Köpfe, so goldene Köpfe in Gold, Silber und Bronze oder
von
so,
die man im Bereich
bekommen hat.
Weißt du, es bleibt trotzdem immer der es bleibt natürlich trotzdem, und das ist für mich das vielleicht auch das Grundthema, über das wir sprechen, es bleibt halt immer so ein bisschen der Verdacht, dass mit Glamour ein Mangel ausgeglichen werden soll. Also zum Beispiel durch besonders glamourös inszenierte Preisverleihungen der Mangel, dass es eigentlich keine wirklich sinnvolle, zuverlässige und gleichberechtigte, zugängliche Förderung zum Beispiel von Literatur in Deutschland gibt oder von Journalismus, wenn wir über die Journalistenpreise reden. Oder es soll der Mangel ausgeglichen werden, ja, dass man halt verdammt nochmal an einem Freitag Freitag ist viel zu glamourös, an einem Dienstagabend um 19.30 Uhr in einer Stadtbücherei sitzt und sich vielleicht als lesende Person oder als zuhörende Person fragt, was mache ich hier eigentlich? Warum höre ich jetzt zu, wie dieser schwitzende Mann den Mittelteil von seinem Kriminalroman vorliest, was mache ich hier eigentlich? Und das darf halt nicht passieren. Also das muss irgendwie immer so ein, es muss mit Glamour auch was überspielt werden. Und ich glaube, wir haben beide eine Abneigung dagegen, gegen diese illusorische und romantische Selbstglamourösifizierung des Schreibberufes und des Schreibprozesses, wenn dadurch halt Selbstausbeutung und Ausbeutung durch andere irgendwie so überspielt werden, you know?
Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es echt was ist, was mit ganz viel Nostalgie verbunden ist. Also zum Beispiel dieses irgendwie, früher bei den Buchmessen, da gab es halt noch diese rauschenden Feste.
Ja, davon hört man immer.
So.
Ja, stimmt.
Man hört immer davon. Ich habe das Gefühl, ich habe noch irgendwie gerade mal so irgendwann mal einen Ausläufer mitbekommen.
Ja.
War das jetzt rauschend oder war halt einfach nur, was einfach nur größer und da sind halt noch mehr Leute rumgelaufen und und es gab beim Bertelsmann Empfang noch eine Austernbar. So, aber von der Stimmung her war das jetzt auch nicht anders als all das, was jetzt noch stattfindet. Und immer wenn jetzt noch irgendwas stattfindet, sagen alle, ja gut, das ist jetzt aber früher gab es ja noch die großen, die rauschenden Bälle.
Ja, wobei da natürlich auch interessant ist, dass das Geld, was damals mehr im System war, auch nicht unbedingt in die Nachwuchsförderung, sondern eben in die Auslandbar gesteckt worden ist.
Genau.
Und das trifft hundertprozentig zum Beispiel auf unsere gemeinsame Vergangenheit im Journalismus zu. Also wo wir beide ja, als wir da angefangen haben, wenn auch zeitlich um 5 bis 10 Jahre versetzt, auch immer mit diese Geschichten gehört haben, was es früher alles gegeben hätte, was für glamouröse Leute in den Redaktionen, wie doll das gewesen, die Originale und Leute wie Fritz J. Radatz in ihren und Tom Wolf in ihren weißen Anzügen und mit ihren Zigarettenspitzen und mit den Spesenkonten und so weiter und so fort. Und Leute, die einmal im Jahr irgendwie Hitler-Tagebücher gefunden haben und dafür 10 Jahre lang jedes Jahr 500.000 Mark verdient haben und. Also es wurde alles immer so glamourös.
Ja, oder Leute, Edelfedern, damit sie den ersten Satz finden, nach Venedig reisen mussten, nur ein Hotelzimmer, in dem ein Klavier steht, damit sie vorher noch eine Bach-Sonate spielen können und sonst können sie nicht schreiben. Also all diese Dinge habe ich alles auch noch irgendwie erzählt bekommen.
Absolut. Aber es sind einem nie Geschichten darüber erzählt worden, dass früher junge JournalistInnen irgendwie so viel besser gefördert und so viel so viel solidarischer unterstützt und aus so viel unterschiedlicheren Bevölkerungsschichten geholt worden sind. Das ist halt komischerweise nicht, also das Geld ist alles ist alles in Suiten in Cannes, die man immer schon für die Filmfestspiele aufs Geratewohl für 20 bis 30 KulturredakteurInnen pro Zeitschriftentitel einfach schon Jahre im Voraus gebucht hat, damit die da alle Teppich gucken können.
Mhm. Ich weiß nicht, bist du traurig, dass du diese Zeiten, also du hast diese Zeiten vielleicht noch am Rande miterlebt, aber warst du dann einer von denen, die in Cannes-Teppich geguckt haben oder auch nicht mehr? Weil ich würde sagen, ich bin in meiner Journalistenkarriere wirklich knapp dran vorbeigerutscht und ich finde es auch irgendwie okay.
Also ich habe tatsächlich für die Zeitschrift Brigitte und mit der Zeitschrift Brigitte noch glamouröse Sachen erlebt. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsanekdoten, die ich gleich zum Besten geben kann. Zum Beispiel, da würde ich zwei Sachen unterscheiden, und zwar einmal die sogenannten Brigitte-Modenschauen. Und dann gab es ein Brigitte-Jubiläumsfest, was im Jahr 2004 im Café Moskau in Berlin gefeiert wurde. Und das war tatsächlich am Ende, würde ich sagen, auf eine Art eine glamouröse Feier, gar nicht unbedingt wegen der Hauptstadtprominenz, die da war oder nicht da war. Boris Becker war nicht da. Aber es gab schon so ein bisschen so eine Beschlusssache, also auch so wieder so ein Mangelausgleichen, also gegen das scheinbar trutschige Image von Brigitte und vor allem auch für die latente Trutschigkeit, einen 50. zu feiern, wurde halt so ganz klar gesagt, also die damalige Herausgeberin Anne Volk hat irgendwann, es gab dann immer so Brainstorming-Runden, ja, dieses Fest, was machen wir, und ja, okay, in Berlin und dies und jenes und so weiter, und DJ oder Kapelle, und gibt's eine Kleiderordnung? Ja, es gibt tatsächlich, also es war irgendwie Black Tie, und Anne Volk hat irgendwann so in so einer Pause, wo alle schon eigentlich überhaupt nicht mehr weiter wussten, gesagt, ich möchte, dass die Erinnerung an dieses Jubiläumsfest in Schwarz-Weiß ist.
Und yes. Oh Mann, ich weiß, oh, ich kann es mir genau vorstellen. Ja.
Und komischerweise wirklich eine der bemerkenswertesten Personen, mit denen ich je zusammengearbeitet habe oder unter denen ich je gearbeitet habe, zusammengearbeitet ist geprahlt. Sie hatte dann, irgendwie hat sie es geschafft, und ich habe danach wirklich, wir haben uns danach kaputt gelacht, aber irgendwie hat sie das geschafft. Also das war so ein Glamour, der produziert wurde, um sich selber was zu beweisen und der Welt was zu beweisen, und der dadurch danach, aber für mich auch, das weiß ich auch noch, dass ich danach so dachte, okay, das war jetzt eigentlich auf eine Art nichts, weil wir haben halt diesen Glamour hergestellt und der ist dann auch wieder vorbei und man hat vielleicht Erinnerungen wie Schwarz-Weiß-Fotos. Während diese Modenschauen, das war auch Anfang der 2000er, gab es alle zwei Jahre, insbesondere für Anzeigenkunden, aber auch für Leserinnen, die da irgendwie Tickets gewonnen haben oder so, und für den Vertrieb vor Ort in 3, 4, 5 größeren deutschen Städten so eine Modenschau, die von den Brigitte-ModeredakteurInnen und den ModeproduzentInnen vor allem, die ganzen Stylings machen und so weiter, gestaltet wurden und wo dann mit Choreografen, Choreografinnen und also wirklich eine richtige Show. Und das hatte eine wahnsinnige, das war so kompetent, und ich komme leider wieder auf dieses scheiß Handwerk oder so zurück. Also das war so, da war so viel Sachverstand, und das hatte, wenn man sich dafür interessiert hat, hatte das auch einen Informationscharakter, weil sozusagen kondensiert wurde journalistisch und dann aber halt als Choreografie umgesetzt, was die Trends des nächsten Jahres sind. Und das fand ich, also das war total toll. Daran habe ich ganz, ganz tolle Erinnerungen. Aber eben, weil es so einen konkreten Inhalt hat und weil es am Ende, und darauf komme ich dann leider doch mal wieder zurück, halt doch was, es hat irgendwas, verstehst du, es war sexy, ehrlicher? Und bodenständig. Es war
ja
beides.
Ja, sexy und bodenständig und ein bisschen ehrlicher dann am Ende auch, oder?
Oh, ich finde ehrlich gesagt das Wort ehrlich, was heißt ehrlich? Ja. Es war konkreter, sagen wir mal so. Ich bin, glaube ich, Ich glaube, ich habe Probleme mit ja, ich fand es einfach konkreter. Und danach konnte man sich über die Mode unterhalten und über die Choreografien. Mhm. Und nach dem anderen Fest konnte man sich darüber unterhalten, wie geil alles war und wie geil man selber ist. Weißt du, und das ist so, I don't know.
Naja, aber gut, das meine ich mit ehrlich, ja, weil ja, ja, irgendwie okay, die Brigitte ja halt am Ende auch nicht wirklich Kaffee Moskau ist. Also eigentlich ist es ja, hat ihr nicht eigentlich, das waren ja zum Beispiel die Stellen, die ich in die Architektin besonders toll fanden. Da geht es ja auch sehr viel um Glamour, weil sie einfach auf eine Art eine sehr glamouröse Person ist und ja auch sehr viel Glamour hergestellt hat in ihrer Verkaufe ihrer selbst und auch in sozusagen dem großen Heiß, den sie da vollführt hat. Hat das nicht mega Spaß gemacht, das zu schreiben? Es hat mega Spaß gemacht, das zu lesen.
Das freut mich, dass du das sagst. Da ist, glaube ich, auch die ganze Zeit, ich glaube, dass ich die ganze Zeit die Befürchtung hatte, dass ich das eigentlich, also dass es nicht in Anführungszeichen nicht echt klingt. Oder dass es, wenn ich mich zu sehr darauf verlasse, was ich an Fotografien oder es gibt ja auch so Filme über, ja, es gibt so einen ganz bekannten Film über die Glamour-Partys auf Sylt, das Sylt der Reichen und Schönen aus den 70er Jahren, gibt es auf YouTube. Also ich habe viele so eine Sachen gesehen, habe dann aber gedacht, okay, wenn man das, dieser Feenstaub und dieser Zauber, und auch dieses Romantische, das kann nicht nur aus der Beschreibung kommen, das muss halt wirklich aus der Erfindung irgendwie auch kommen. Und ja, also mir macht das wahnsinnig viel Spaß, Sachen zu beschreiben, die dann wieder, also ich glaube, ich bin gar nicht so wild darauf, dass die Leser denken, oh wow, ist das glamourös, weil da hätte ich zum Beispiel auch Angst, wenn ich sowas inszeniere, absurde Vorstellung, dass ich sowas inszenieren müsste. Ich stelle es mir super schwer vor, was du beschrieben hast, da bei Nicole Kidman, bei dieser Serie, die du beschrieben hast, muss es ja dann auch so sein, dass es auch für die ZuschauerInnen glamourös ist. Während wenn du über Glamour 1972, 73 in der Westberliner Immobilienbranche schreibst, dann musst du ja nur Sachen beschreiben, wie die Leute die wahrnehmen und dass die Leute die eben irgendwie in dem Moment glamourös finden. Und wenn du halt einen Weg findest, irgendwie, dass die Leute die Fischsülze als wichtiges Kontrastmittel zur Herstellung von Glamour empfinden, das macht total Spaß, aber ich brauche irgendwie immer so dieses etwas Indirekte und über Bande und eine Station entfernte, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe nämlich jetzt so beim Nachdenken über das Thema echt gemerkt, dass ich einer Frauenfigur in meinem Roman, an dem ich gerade schreibe, dass die, glaube ich, ein bisschen mehr, ich fürchte, die ist ein bisschen zu erdig. Ich glaube, der muss ich ein kleines bisschen mehr.
Ah, okay.
Die ist ein Hauch zu handfest. Ich glaube, die braucht ein bisschen mehr Glamour.
Ja, das ist interessant, weil ich mich das auch natürlich jetzt bei dem Disco-Roman ganz konkret gefragt habe. Mhm. Und da gibt es aber tatsächlich auch so ein paar, also das, ich erzähle es auch eher indirekt, aber tatsächlich habe ich mich das auch schon gefragt, ob nicht die eine oder andere Figur sogar noch mehr Glamour eigentlich irgendwie haben müsste. Ja, es ist interessant. Also ich finde,
es ist ja ein guter Weg, um so eine Figur auch ein bisschen geheimnisvoller zu machen, als sie vielleicht ist und so weiter, oder? Ein bisschen entrückter, ein bisschen mächtiger erscheinend.
Ja, ja. Aber ich finde es schwer, weil nur indem man Äußerlichkeiten beschreibt, ist es halt nicht getan. Und ich finde so diesen Kontrakt zwischen der Person, die glamourös ist, und der Person, die sie als glamourös wahrnimmt, nämlich dass beide Seiten sich auf diese Inszenierung einlassen, das finde ich schwer zu beschreiben.
Ja. Weißt du, wo mir das mal tatsächlich richtig krass passiert ist? Ich habe ja mal, ich habe schon oft damit angegeben, ich mache es jetzt nochmal.
Bitte.
Ich habe ja mal Miss Piggy interviewt.
Ach, ja, 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 ja.
Und tatsächlich kann ich mich dran erinnern, dass ich also vor diesem knienden Puppenspieler saß, geil, der Miss Piggy spielt und also mit dieser Puppe gesprochen habe, und ich habe tatsächlich die Puppe interviewt.
Ja.
Und ich war eingeschüchtert und nervös, mhm. so als wäre sie Meryl Streep. Also diese Schaumstoffschwein.
Ich verstehe total, was du meinst, ja.
Ist am Ende in ihrer divenhaftigen
In ihrem Glamour auch letztendlich.
Künstlichkeit, ja. Wahnsinnig glamourös. Und obwohl ich bin nicht blöd, ich weiß ja, was da passiert. Und trotzdem hat es total funktioniert, sodass ich ein kleines bisschen, ich hatte schwitzige Hände, ich war mega aufgeregt. Ich hatte Angst, ihr zu nahe zu treten mit meinen Fragen tatsächlich. Also ich war nervös, die Fragen zu stellen, die ich vorbereitet hatte. Und es hatte irgendwie einen Glamour und das finde ich, ich denke da immer noch ganz oft drüber nach, weil ich es doch wirklich verblüffend finde, dass so eine Illusion selbst bei einem erwachsenen Menschen irgendwie doch funktionieren kann, obwohl alle Beteiligten wissen, was gerade passiert.
Und das ist auch, glaube ich, genau der Grund. Ich bin dir super dankbar nochmal dafür, dass du mich daran erinnert hast, dass du mal Miss Piggy interviewt hast. Ich sehe das Foto auf der Seite 3. Der Zeitschrift Brigitte auch noch vor mir. Also erstens erinnert es mich eben an 1997, wo ich versucht habe, in meinem pop-vulgär-soziologisch-kulturellen Unterhaltungstext darüber, wo eigentlich der Glamour herkommt und warum wir in den 90er Jahren in Deutschland nur noch so wenig Glamour haben und warum es früher in Hollywood so viel Glamour gab, bla bla. Ich bin daran total gescheitert, weil ich genau dieses, ich meine, dass du dich von dieser Puppe hast einfangen lassen und vom Glamour dieser Puppe. Das Wort Glamour kommt ja aus dem Schottischen tatsächlich und beschreibt, es heißt zwar Glanz, aber es beschreibt ursprünglich einen Zauberspruch oder eine Verhexung. Und es
hast du das auf Wikipedia?
Ja, wie immer.
Ja, okay. Das wusste ich nicht, finde ich super.
Lass mich doch mal. Und vor allem, ich fand das total geil eben, weil ich habe auch so eine typische, der feine Herr hat was auf Wikipedia nachgeschlagen, Stimme bekommen. Hast du es gemerkt? Das ist so ein bisschen so.
Ja.
Es gibt zum Beispiel auch so eine ganz charakteristische Stimme und das kann niemand kann das verhindern, wenn Leute, weil man es nicht erklären kann, weil alle sich streiten, wenn jemand was aus der Spielanleitung vorliest. Kriegt so einen ganz bestimmten, das ist nicht lehrerhaft, das ist nicht irgendwie Kanz, es ist aber trotzdem ein ganz spezifischer Tonfall. Und wenn man was gerade eben in Wikipedia gelesen hat und es in eine Unterhaltung einpflegt, ich habe es auch ein bisschen übertrieben, ja, genau so ist es. Aber ich finde es super interessant, weil es ist eine Verhexung und es findet irgendwie halt doch, klar, es muss diese Bereitschaft da sein. Du bist ja nicht dahingegangen, hast gesagt, ist mir scheißegal, Miss Piggy, okay, haha, wie lächerlich, sondern du hast schon auch gedacht, okay, ich lasse mich da auch drauf ein, weil es wird natürlich besser, wenn ich mich drauf einlasse, dass ich wirklich die Puppe interviewe. Und in dem Moment, wo du dich aber drauf einlässt, kommt es halt wirklich zu so einer, buchstäblich zu einer Verhexung. Und man kann nicht genau mehr erklären, ab einem bestimmten Punkt, was da eigentlich passiert und warum.
Ja, und das ist exakt das, was mit den guten Leuten in sowieso Hausen passiert, wenn ich mit meinen goldenen Stiefeln die Stadtbibliothek betrete.
Ganz genau.
Natürlich nicht.
Ein bisschen,
aber nur ein Mini-Bisschen.
Wow.
Ja, Glamour. Was ist Glamour? Till, haben wir dieses Thema abschließend erledigt, auch so für dich. Kannst du jetzt Frieden finden mit der Frage, die dich im Grunde dein ganzes Erwachsenenleben schon begleitet?
Ich kann ganz klar sagen, dass diese Podcast-Folge, auch wenn sie wie immer nur aus Wikipedia-Einträgen bestand, deutlich gehaltvoller war als der Text, den ich damals mir abgebrochen habe. Oh mein Gott,
ja, du warst noch jung. Aber ist doch veröffentlicht worden, weißt du?
Ja, damals ist alles veröffentlicht worden, oder?
Jetzt macht ihn hier noch so runter am Schluss, sowas kann ich nicht leiden.
Okay. Ja, ich finde es immer gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil ich finde, es gehört, es ist interessant, dass du das so als Runtermachen empfindest, weil ich finde, dass Miss Ling gehört irgendwie auch dazu und hat auch seinen eigenen Glamour, aber das war auch so eine Zeit, ich meine, man war ja damals wirklich, das schneiden wir jetzt bitte echt weg, weil jetzt reicht's auch. Wollen wir Schluss machen?
Ja, jetzt machen wir, du erzählst es mir in privat.
Naja, man konnte sich halt einfach, du konntest dich halt nicht vor einen Rechner setzen und rumsurfen. eine Stunde und dann irgendwie auf Assoziationen kommen, sondern du warst wirklich darauf angewiesen, dass du halt mit dem, was du dir irgendwie angelesen hattest und was du irgendwie schon gewusst hattest. Und
ja, du konntest ja nicht deine Twitter-Chat-Gruppe fragen, hey Leute, was habt ihr für Ideen zum Thema
Glamour? Irgendwie hat dann so eine sogenannte Doc-Anfrage im Archiv gemacht, was es denn alles schon so zum Thema Glamour gegeben hat. Und die haben einen angekläfft, was? Und dann kamen irgendwelche Sachen von 1950 über
Marilyn Monroe.
Ja, über Grete Weiser und Heinz Rühmann, keine Ahnung. Mensch, Alina, schön, dich zu sehen.
Ja, das finde ich auch.
Wir haben schon ein Thema für nächste Woche. Es geht wirklich gerade wie das Brezelbacken. Das ist der
Wahnsinn. Ja, wie ein Taumenschlag hier. Wirklich nee, das war das falsche Bild. Brezelbacken. Wir bleiben beim Brezelbacken. Bis dahin, nächste Woche geht's weiter.
Tschüss. Mach's gut. Tschüss.